Was würdest du tun, wenn jemand, den du liebst, geistliche Kämpfe durchlebt? Wie würdest du dagegen ankämpfen? Natürlich würdest du für diese Person beten, aber was könntest du noch tun, um zu helfen? In dieser Episode sprechen wir über die Bedeutung der Schrift, die Kraft der Musik und darüber, wie Bekenntnis und Umkehr jemandem helfen können, der sich in einem schweren Kampf befindet. Die Bibel sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, gegen die Herrscher dieser finsteren Welt, gegen die geistlichen Kräfte des Bösen in der Himmelswelt. Also mach dich bereit und lerne, wie du deine Rüstung anlegst.
Willkommen zurück, Sabrina und David. Eure letzte Unterhaltung beschäftigt mich immer noch. Einige der Geschichten, die ihr geteilt habt, gehen mir nicht aus dem Kopf. Geistliche Kämpfe sind nichts für Zartbeseitete. Und ich schätze eure Ehrlichkeit und eure Offenheit beim Teilen dieser Erfahrungen sehr. Ich weiß, dass ihr heute noch ein paar weitere Geschichten erzählen werdet. Und ich freue mich schon darauf, was ihr tut in solchen Situationen. Und wie führt ihr diesen geistlichen Kampf? Die Werkzeuge sind da. Was habt ihr gelernt? Lasst uns darüber sprechen. Also erzähl uns ein wenig über deine Arbeit. Wir haben dein Zeugnis über deine Frau gehört und darüber, wie du in den Befreiungsdienst gekommen bist und gelernt hast, diesen geistlichen Kampf zu führen. Aber erzähl uns auch ein bisschen darüber, was in deiner Bibelschule passiert. Denn auch dort bist du mit diesem Thema konfrontiert worden.
Ja, genau. Direkt im Jahr danach, das war 2020, kam Covid und wir konnten die Schule trotzdem weiterführen. Wir haben kurz vor Covid angefangen und die Schule dann in den Wohnungen betrieben. Und die Schüler kamen und blieben dort. Der Herr hatte bereits begonnen, Menschen zu uns zu führen. Ich denke, wenn man sich dieses Kampfes bewusster wird und sich entscheidet, dem Herrn in diesem Bereich zu dienen und er einen dazu beruft, dann wird er die Menschen schicken. Wir gehen also nicht aktiv auf die Suche. Das ist nicht der Stil unserer Einrichtung, denke ich. Wir rennen nicht rum und suchen nach besessenen Menschen.
Keine Werbung.
Ihr seid keine Exorzisten. Ihr habt also nicht haufenweise Holzkreuze in der Tasche.
Nein.
Nein, nein.
Okay.
Also ist es nichts, wonach wir wirklich suchen. Und ehrlich gesagt auch nichts, wonach wir suchen wollen. Aber wir haben uns verpflichtet, jedem zu dienen, den der Herr uns bringt. Und gleich im nächsten Jahr brachte der Herr eine Schülerin zu uns, bei der wir anfangs nicht wussten, dass sie damit zu kämpfen hatte. Das führte dann zu einem etwa einjährigen Kampf, denn sie blieb nicht nur für die Bibelschule, sondern auch für die Bibelarbeit.
Okay, diese Person möchte offensichtlich Gottes Werk tun.
Ja.
Sie kommt in Gottes Werk, macht eifrig Bibelstunden mit euch. Wie erkennt man, dass etwas nicht stimmt?
Nun, in diesem Fall war es recht offensichtlich.
Oh, okay. Es spricht zu dir und verändert die Stimme, den Ton und den Klang.
Ja, also das erste Mal, als das passierte, war am Wochenende. Wir hatten keinen Unterricht und sie waren gerade von einem Ausflug zurückgekommen. Ich glaube, es war Sonntag. Also gab es am Sonntag ein Event. Ich glaube, sie sind wandern gegangen und kamen nach der Aktion zurück. Und am Abend fing sie an zu sagen, dass etwas nicht stimmte. Sie fühlte sich nicht gut. Und dann, ich glaube, gegen frühen Abend, war sie zusammengebrochen. Als ihre Mitbewohnerin kamen, fing sie an zu schreien und sie fingen an, für sie zu beten. Sie riefen mehr Bibelarbeiter. Einige der anderen Bibelarbeiter kamen auch. Warst du beim ersten Mal dabei?
Nein.
Ah, okay. Mein Bruder, der damals Pastor war, kam und begann zu beten. Und dann rief er mich an, wahrscheinlich gegen Mitternacht, es war so gegen 11 Uhr noch was, und sagte, schau, wir brauchen deine Hilfe. Du hast das schon mit deiner Frau durchgemacht, also komm rüber und hilf uns. Und wir begannen gegen Mitternacht und das war das erste Mal. Wir wussten nicht wirklich, was wir taten. Ich hatte nur das Wissen von der Befreiung meiner Frau im November. Und das hier war wahrscheinlich so im März.
Du bist an dem Punkt schon ein erfahrener Veteran, oder? Du weißt, wie man mit solchen Dingen umgeht. Hattest du sowas wie Herzklopfen?
Oh ja, auf jeden Fall. Also, er ruft mich gegen 11 an. Ich wollte am nächsten Morgen in die Philippinen zum Arbeiten, so etwa gegen 9 oder 10. Aber es ging die ganze Nacht durch, bis etwa 6 Uhr morgens.
Oh weh.
Und am Anfang, als mich mein Bruder anrief, dachte ich, oha, kann ich es diesmal vermeiden?
Ja, in so einer Situation, gibt es da überhaupt ein Nein? Wichtig ist, ich meine, nicht falsch verstehen. Ich weiß nicht, vielleicht verliere ich meinen Job oder so, aber mal ernsthaft, das hier ist wichtig.
Definitiv, ja. Aber weißt du, da ist natürlich auch immer noch diese Angst. Man hat einfach immer noch Angst, wenn man mit Dämonen zu tun hat. Ich glaube nicht, dass wir jemals einfach hineinstürmen und sagen, okay, ja, das macht Spaß.
Hol die Werkzeuge raus.
Genau. Also sobald ich durch die Tür gehe... Also sie beteten noch und sangen Bibelverse. Aber sie schrie immer wieder. Doch in dem Moment, als ich hereinkam, hielt sie inne. Sie schaute mich an und sagte, oh, du, wir haben deine Frau verlassen und mussten woanders hin, also gingen wir zu ihr.
Oh wie.
Und das lief mir eiskalt den Rücken runter.
Ja, weil sie dich erkannten. Sie haben dich erkannt.
Auf jeden Fall, ja.
Das sind die, mit denen du unterwegs bist. Den kennen wir nicht, aber diesen Typen, wir kennen David. Er ist wie Paulus, oder?
Klingt wie eine bekannte Bibelgeschichte.
Ja, genau. Also sie versuchten mich zu provozieren, indem sie über meine Frau sprachen. Und das hat mich wütend gemacht. Aber als ich den Raum betrat, erinnerte ich mich einfach daran, was wir für meine Frau getan hatten. Und wir hatten eine Art Skript geschrieben. Also druckte ich das Skript aus und wir begannen mit dem Prozess, ihr zu helfen.
Wow. Und es ist interessant, dass du sagst, das passiert jedem, der aktiv in Bibelstunden involviert ist. Ich meine, man würde denken, dass es sich um Menschen handelt, die von Drogen oder Clubs kommen oder Ähnliches. Aber hier geht es um jemanden, der wirklich ehrlich sein Herz Gott übergibt. Vielleicht immer noch mit Dingen kämpft. Wir haben neulich ein bisschen darüber gesprochen.
Genau.
Da ist noch etwas in ihr, das den Dämonen die Möglichkeit gibt, dort zu sein. Weißt du, was es war?
Ja, das tun wir tatsächlich. Sabrina wird ein wenig darüber erzählen. Aber das war der Beginn der Reise. Und es dauerte etwa 6 Stunden. Und zumindest für diesen ersten Moment führte der Herr uns. Und wir trieben eine ganze Reihe von Dämonen aus ihr aus. Und was die Dämonen taten, war, sie in Schlaf zu versetzen oder sie zu lähmen. Und dann mussten wir, also zwischendurch, immer wieder beten, Bibelverse aussprechen, Lieder singen und für sie beten. Dann wiesen wir die Dämonen zurecht und sie kamen wieder zu Bewusstsein. Wir baten sie auch selbst zu beten und den Heiligen Geist zu fragen, wo die offenen Türen waren. Sie betete und fragte den Heiligen Geist und er berührte ihr Herz. Dann bekannte sie ihre Sünden. Aber trotzdem kamen immer noch andere Dämonen hervor, manifestierten sich und übernahmen die Kontrolle. Dieser Kampf ging also etwa 6 Stunden lang immer wieder hin und her.
Wie bewusst ist sie dabei? Was passiert da? Ich meine, ist sie danach so, oh wow, das war verrückt, ich erinnere mich an dies und das? Oder wacht sie auf und weiß nicht, was in den letzten Stunden passiert ist?
Wenn sie sie in den Schlaf versetzen, erinnerte sie sich nicht. Sie weiß nicht, was passiert. Nein, wenn sie übernommen wird, dann nicht. Bei anderen ist das aber anders. Es ist also bei jedem unterschiedlich.
Warum dauert es so lange? Wissen wir das?
Nein. Aber der Grund, warum es so lange dauerte, war, dass sie immer wieder in den Schlaf versetzt wurde. Dann beteten wir, bis der nächste Dämon sich manifestierte. Wir beteten, dass Gott eingreift, sprachen Bibelverse über Jesus aus und dann ließen sie irgendwann ein Stück weit los, gaben die Kontrolle über sie auf. Dann kam sie wieder zu Bewusstsein und wir konnten mit ihr sprechen und sie fragen, ob es noch andere offene Türen gibt. Also würde sie weiter beten.
Geht ihr dabei im Grunde einen nach dem anderen durch?
Zu der Zeit, ja. Später haben wir mehr darüber gelernt und ich komme darauf zurück, nachdem Sabrina ein bisschen erzählt hat. Am Ende fanden wir heraus, oder besser gesagt, der Heilige Geist hat es ihr eingegeben, dass es bestimmte Dinge im Haus gab. Fast wie Glücksbringer. Wir hatten diesen Ort für die Studenten gemietet und irgendwie gab es dort Gemälde und Gegenstände, die wie Talismane wirkten.
charms that were left there.
Und die wurden für sie zu einer offenen Tür und verstärkten das, was bereits in ihr war. Also entschieden wir uns, aus diesem Haus auszuziehen und einen neuen Ort zu suchen. Also sind die Studenten umgezogen und wir brachten sie bei den weiblichen Bibelarbeitern unter. Dort wurde sie schließlich eine Mitbewohnerin von Sabrina.
Wow. Und tatsächlich war sie nicht die Einzige, die spürte, dass mit dem Haus etwas nicht stimmte. Es gab noch ein anderes Mädchen, das ebenfalls ein ungutes Gefühl hatte. Ich glaube, sie konnte sogar eine Gestalt im Haus sehen. Ja, so fing es an. Und es war tatsächlich eine Woche davor oder ein paar Wochen nach unserem ersten geistlichen Kriegstraining im Unterricht. Danach begann sie sich den Studenten mehr zu zeigen und sie stärker zu manifestieren.
Wow. Geht ihr eigentlich raus? Klopft ihr an Türen und macht Bibelstunden mit Menschen?
Ja.
Ich meine, was würde verhindern, dass so etwas auch in jemandes Haus passiert? Kannst du dir das vorstellen?
Nein, das passiert nicht.
Ja, so nach dem Motto, okay, klar, du willst reinkommen und die Bibel studieren. Und dann bricht plötzlich die Hölle los. Sorry für das Wortspiel, aber buchstäblich. Warum passiert das gerade in diesem Umfeld, in eurem privaten Raum?
Nun, ich denke, es lag eher daran, dass der Herr, nachdem er mich und meine Frau da durchgehen ließ, wusste, dass wir bereit waren. Und nachdem ich mich dem Herrn in diesem Bereich verpflichtet hatte, wusste er, dass er Menschen zu uns bringen konnte. Und so ist das über die Jahre hinweg der Herr, der sie zu uns bringt. Wir gehen nicht aktiv auf die Suche danach. Das ist nicht unser Wunsch. Aber wir sind bereit, wenn der Herr jemanden zu uns bringt. Und so bringt er jedes Jahr in der Regel Menschen an die Schule, die damit zu kämpfen haben. In diesem Jahr waren es zwei Personen. Die erste, die ich gerade erwähnt habe, war der schwerste Fall. Die andere Person hatte eine andere Art der Belastung. Ich glaube nicht, dass sie besessen war, aber sie waren definitiv in erheblichem Maße in ihrem Leben präsent. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber vielleicht können wir das zuerst abschließen.
Ja, war es ihr peinlich, was passiert ist?
Ich denke schon, ja, auf jeden Fall.
Es wirkt einfach so, als wäre es ein extrem peinlicher Moment, wenn mir so etwas passieren würde. Man würde sich fragen, was ist in meinem Leben los? Ich meine, wir haben alle wahrscheinlich Dinge, von denen wir nicht wollen, dass andere sie wissen. Und ich meine, alles kommt da ans Licht.
Ja, genau. Es war definitiv nichts, worauf sie stolz war oder was sie offen besprechen wollte. Aber als die Angriffe über die Monate hinweg weitergingen, wurde das immer unwichtiger. Die größere Frage war, wie werde ich frei? Ich will Freiheit. Wie bekomme ich das?
Ich denke, irgendwann kommt man zu der Erkenntnis, dass die beste Option ist, das Ganze aufzuarbeiten.
Und als sie versuchte, dem Herrn näher zu kommen und tatsächlich mit der Bibelarbeit begann, fingen die Angriffe erst richtig an. Ich denke, ihr Ziel war es, sie zu entmutigen, damit sie die Bibelarbeit aufgibt, damit sie Gottes Wort verlässt und zurück zu ihrem alten Lebensstil geht. Aber wir glauben, dass Gott es erlaubt hat, dass sie das durchmachen muss, damit sie auch ein Zeugnis für andere sein kann. So kann sie ihre Erfahrung nutzen, um mehr Menschen zu helfen, die mit denselben Problemen kämpfen, ihnen Ermutigung geben und auch Hoffnung zu schenken, dass es einen Gott gibt, der jemanden wie sie befreien kann und dass Gott auch Menschen helfen kann, die mit anderen schweren Fällen von Besessenheit zu kämpfen haben.
Ich denke, das ist ein so wichtiges Thema und ich glaube, viele Menschen sind nicht darauf vorbereitet zu wissen, wie man damit wirklich umgeht. Ich bin so froh, dass es ein Ministry wie das eure gibt, dass ihr die Gelegenheit habt, den Menschen wirklich zu helfen. Okay, wenn das um dich herum passiert, hier ist, was du tun kannst. Aber ich bin sehr neugierig, weil sie Dinge im Haus hatte. Okay, das ist nicht bei jedem der Fall. Aber was hat sie außerhalb dessen getan? War es ein Objekt oder etwas in der Art? Gab es etwas in ihrem Leben? Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen. Unversöhnlichkeit.
Ja, es war definitiv eine Menge verschiedener Dinge. Sabrina, möchtest du?
Ja, sicher. Also, ich denke, es begann tatsächlich schon in ihrer Kindheit. Ich glaube, ihre Eltern waren in spiritistische Dinge wie Zauberei oder Hexerei verwickelt. Ich bin mir nicht sicher, oder sie gingen sogar zu Wahrsagern. Und ich glaube, als sie noch jünger war, öffnete das schon die Tür. Und das eine ganz bestimmte Ding, das der Heilige Geist ihr gesagt hatte, das sie wegtun soll, waren ihre Ohrringe. Nach der ersten Befreiung musste sie viele Dinge wegwerfen. Eine Menge Make-up, eine Menge Ohrringe und Schmuck. Denn ihre Ohrringe waren wohl schon seit ihrer Kindheit gesegnet.
Ja, manchmal bekommt man ein Ohrloch gestochen, wenn man ein Jahr alt ist oder sogar jünger. Und das hat irgendeine Bedeutung.
Ja, und das, was den Dämonen wirklich ermöglichte, in ihr Leben einzutreten, war mehr als eine generationsübergreifende Sünde. Und als sie sich bekehrte und dem Herrn näher kam, wussten die Dämonen, dass sie sich dem Herrn näherte. Also mussten sie sie festhalten. Sie wollten sie nicht loslassen. Sie waren ihr Leben lang Teil von ihr und in ihrem Leben. Als sie also durch diese Befreiungsprozesse ging, fanden wir heraus, dass es Dinge gab, die sie wegwerfen musste oder Dinge, die sie noch nicht Gott bekannt oder übergeben hatte. Die Dämonen kamen immer wieder, wenn sie noch etwas hatte, für das sie nicht um Vergebung gebeten hatte. Es wurde deutlich, dass die Bitte um Vergebung eine Schlüsselrolle spielt. Es gab Momente, in denen die Dämonen versuchten, sie daran zu hindern, Gott um Vergebung zu bitten.
Man kann die Worte nicht sagen, oder es gibt Ablenkungen, die einen daran hindern.
Ja, also der Punkt ist, dass unvergebene Sünden den Dämonen oder dem Teufel Zugang zu deinem Leben verschaffen. Und sobald du deine Sünden bekennst, lassen sie ihren Griff los. Und als wir das herausfanden, haben wir jedes Mal, wenn sie durch die Befreiung ging, gefragt, hast du alles bekannt? Und sie machte ihr persönliches Bekenntnis und danach sind die Dämonen geflohen.
Ich weiß, das klingt vielleicht zu simpel, aber Gott hat das einfach gemacht.
Ja.
Um ehrlich zu sein, stelle ich mir vor, dass es schon in der Zeit von Mose war, als sie die bronzene Schlange machten. Es war einfach, schau auf das Ding. Ich frage mich, warum die Leute, die nicht hingeschaut haben, es nicht verstanden haben. Alles, was du tun musstest, war hinzuschauen und es wäre gelöst. Und so, wie es für uns so einfach ist, in Sünde zu fallen, sage ich zu den Leuten immer, sie denken, ja, Gott ist viel zu streng. Aber er erkennt, dass es einfach für uns ist, uns in schreckliche Dinge zu verstricken. Er hat also einfache Wege bereitgestellt. Bitte um Vergebung.
Das ist richtig.
Setz dich hin und geh alles in deinem Kopf durch und sag, schau, ich kämpfe mit diesen Dingen. Es tut mir leid, dass ich mich über meine Kinder, meinen Hund oder was auch immer geärgert habe. Geh einfach dein Leben durch und bitte um Vergebung. Es scheint eine so einfache Aufgabe zu sein und doch weigern sich die Menschen immer noch, das zu tun.
Ja, aber ich würde sagen, es klingt einfach, aber für jemanden, der mit Besessenheit zu kämpfen hat, sie haben eine alternative Realität. Sie leben in einer Welt, die wir oft nicht verstehen. Sie haben Gedanken, sie haben Gefühle, besonders Menschen, die tiefes Leid in ihrer Kindheit haben. In ihrem Fall, sie wuchs auf, die Eltern waren in einer zweiten Ehe, kamen aus anderen Ehen, es gab Stiefgeschwister und so war es einfach viel Zerbrochenheit. Sie wuchs also mit Unversöhnlichkeit im Herzen auf. Und wie Sabrina sagte, brachten ihre Eltern sie als Kind zu einer Art Hexendoktor oder Wahrsager, weil sie nicht gesund war. Das scheint in bestimmten Teilen Asiens eine gängige Praxis zu sein.
Du hast erwähnt, dass es einfach eine kulturelle Sache ist. Wenn man krank ist, ist es so, als würde man zur alternativen Medizin gehen.
Ja, genau, wie zu einem Naturheilkundler.
Ich habe eine Frage. Wie lässt sich diese Vorstellung miteinander vereinbaren? Auf der einen Seite höre ich von generationellen Sünden, aber gleichzeitig trifft das Kind diese Wahl oft nicht selbst. Es ist zu jung, um zu entscheiden. Die Eltern wählen im Grunde für das Kind. Es könnte also aufwachsen und sich bewusst dagegen entscheiden, es ablehnen. Wie kann man das mit dem Vers in 2. Mose 20 in Einklang bringen, Während es gleichzeitig in Hesekiel 18 heißt, der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen, noch der Vater die Schuld des Sohnes. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Bosheit des Bösen auf ihm. Es ist fast so, als ob du zwei Ideen in der Schrift hast, die ich nicht für widersprüchlich halte, weil ich nicht denke, dass die Bibel sich selbst widerspricht. Aber wie kriegst du diese beiden Ideen zusammen? Denn einerseits scheint es so, als ob, wenn das Kind das nicht gewählt hat, warum haben sie dann Zugriff? Warum können sie etwas mit dem Kind machen, wenn das Kind nicht die Wahl dafür trifft? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe. Ich denke, nehmen wir zum Beispiel den Fall meiner Frau. Sie ist damit aufgewachsen und hat die Dämonen gesehen. Aber sie konnten nicht in sie eindringen oder mit ihr kommunizieren, bis sie einen Schritt weiter ging. Also irgendwie gibt es bestimmte Dinge, die sie tun können, aber dann gibt es auch bestimmte Dinge, die sie nicht tun können. Sie können versuchen, Anspruch zu erheben, aber sie können nicht totalen Anspruch erheben. Es sei denn, es gibt irgendwann Zustimmung. Es ist wie jemand, der aufwächst, und ich habe kürzlich ein Buch von einem ehemaligen Satanisten gelesen. In diesem Fall, weißt du, sie wurde in jungen Jahren in den Kult eingeführt. Und man könnte sagen, dass sie unschuldig war. Sie wusste nicht, was sie tat. Aber als sie begann, diese Entscheidungen zu treffen, ihren Willen zu geben, dann sind es nicht mehr die Sünden der Väter, sondern es werden wirklich die Sünden der Kinder.
Und ich denke, das ist gerecht. Und ich denke, das ist gerecht gegenüber Gott. Ich glaube nicht, dass Gott darauf beharren wird, wie, nun, dein Vater hat das getan, also ist es automatisch ein Generationsfluch und du wirst dafür bestraft.
Genau.
Sondern du musst irgendwie aktiv werden, auf die eine oder andere Weise. Und ich denke, der Text, wenn ich darüber nachdenke in 2. Mose, deutet darauf hin, wenn er von denen spricht, die mich hassen. Das heißt, es gibt eine Handlung der Person, richtig? Das passiert in diesen Generationen.
Ja, definitiv. Aber ich würde es eher als eine Neigung zur Sünde betrachten. Was von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, ist also eine größere Neigung, sich dafür zu öffnen.
Alkoholismus zum Beispiel.
Ja, schauen wir uns Abraham an, richtig? Abraham hat gelogen und sein Kind hat es auch getan. Und das zog sich dann weiter durch. Jakob hat gelogen, richtig? Gegenüber Isaak. Und Isaak hat auch gelogen. Über Rebekka, dass sie seine Schwester sei. Also gab es eine Sünde über Generationen oder eine größere Neigung zur Sünde, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und dann schaust du auf David, Ehebruch.
Ja, seine Kinder hatten damit zu kämpfen oder er hatte damit zu kämpfen, dass seine Kinder noch Schlimmeres taten. Genau. Oh Mann, mir widerstrebt dieser Aspekt aber sehr, weil ich über Dinge nachdenke, mit denen ich mein Leben gekämpft habe und Dinge, die ich falsch gemacht habe und denke, bitte Herr, bitte, bitte, gib das nicht an meine Kinder weiter. Also die Frage, die ich hatte, ist, in einem bekehrten Leben, du hast eine bekehrte Seele, die Taufe, eine Lebensveränderung und all das, bricht das den Zyklus? Ich meine, wenn es eine Neigung ist?
Also meine Sicht darauf ist, wenn du dir Abraham ansiehst, das ist der Grund, warum Gott so lange gewartet hat, ihm ein Kind zu geben. Wenn du dir Johannes den Täufer ansiehst, all jene, die im Allgemeinen große Männer der Bibel waren und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden.
Sie mussten warten.
Ja, sie mussten warten. Schau dir Samuel an, Josef, Hanna. Sie bekamen erst spät ein Kind, nachdem alle anderen schon Kinder hatten. Also es gibt da etwas. Es gibt immer noch eine Verbindung zurück zu unserer DNA. Und um die Frage zu beantworten, wenn ich sicherstellen will, dass ich etwas nicht an meine Kinder weitergebe, dann muss ich sicherstellen, dass ich den Sieg darüber errungen habe, dass ich neue DNA-Wege geschaffen habe.
Eine neue Schöpfung.
Ja, eine neue Schöpfung und in dieser lebe. Ich lebe das geheiligte Leben, bevor ich Kinder bekomme. Und das ist der biblische Weg.
Ja, wir haben ein Ehepaar aus den Niederlanden interviewt. Und du hast erwähnt, dass Eltern oft ein Kind zu einer Art, ja, Wahrsager oder Hellseher bringen, um herauszufinden, was mit ihrem Kind los ist. Und das war die Tür, die sich öffnete. Aber sie taten das nicht mit den anderen Kindern. Und dieses eine Kind hatte tatsächlich damit zu kämpfen, während die anderen Kinder es nicht hatten. Als sie es schließlich erkannten und sich bekehrten, hatten sie dieses Problem nicht mehr mit ihren zukünftigen Kindern. Aber dieses eine Kind hatte es. Das ist interessant.
Ja, also ich denke, es gibt mehrere Erklärungen für all das. Aber für sie denke ich, dass die frühe Phase ihres Lebens durch die Zerbrochenheit im Zuhause geprägt war. Unversöhnlichkeit in Kombination damit, dass ihre Eltern sie zu einem Hexendoktor brachten. Aber als sie älter wurde und begann, zum christlichen Glauben zu kommen, trat sie der pfingstlichen Bewegung bei und begann, in Zungen zu sprechen. Das wurde für sie eine weitere offene Tür. Das Zungenreden wurde ein großer Teil ihres Lebens. Es gab sogar Zeiten, in denen Dämonen sie besessen haben und sie währenddessen in Zungen sprach.
Für jemanden, der zuhört und denkt, Moment mal, Zungenrede steht doch in der Bibel. Menschen haben das getan. Also was meinst du damit? Das ergibt doch keinen Sinn, denn offensichtlich haben Menschen in der Bibel in verschiedenen Zungen gesprochen. Warum sollte das ein Problem sein?
Ich denke, dass nicht jedes Zungenreden im biblischen Sinn ist. Wir haben das definitiv bei vielen Opfern geistlicher Kriegsführung gesehen, denen wir geholfen haben.
Sicher.
Es kommen viele aus der pfingstlichen Bewegung. Viele kommen aus diesem Umfeld des Zungenredens und werden von Dämonen belästigt. Und wenn sie darüber beten, zeigt ihnen der Heilige Geist das auch. Wenn sie dann ihre Sicht darauf ändern, was die Bibel über das Zungenreden sagt, sich davon abwenden und Buße tun, werden sie frei.
In der Bibel wurde die Gabe des Zungenredens aus einem bestimmten Grund gegeben, damit die Apostel und diejenigen, die mit ihnen waren, das Evangelium in verschiedenen Sprachen an die Menschen um sie herum verkünden konnten. Es war gerade ein wichtiges Fest in Jerusalem und es gab viele jüdische Besucher, die nicht unbedingt die lokalen Sprachen sprachen, sondern eine andere Sprache beherrschten, weil sie in anderen Regionen aufgewachsen waren. Diese Gabe wurde ausgegossen, damit das Evangelium ihnen verkündet werden konnte. Sie wurde nicht einfach gegeben, damit Christen sagen konnten, hey, schaut, ich bin ein Christ, ich habe die Gabe des Zungenredens. Das ist der Beweis, dass ich den Heiligen Geist habe. Tatsächlich sagt die Bibel, dass der Heilige Geist bei der Taufe gegeben wird. Das ist der Moment, in dem wir den Heiligen Geist empfangen. Und es ist nicht einfach etwas, das... Ich möchte das vorsichtig ausdrücken. Die Gabe des Heiligen Geistes werden aus einem bestimmten Grund gegeben, um Gottes Reich voranzubringen. Sie sind niemals dazu da, um zu zeigen, hey, ich habe den Heiligen Geist.
Um es noch einfacher auszudrücken, du sprichst auf Englisch, aber jemand hört es auf Deutsch oder Französisch, Portugiesisch, Spanisch zur gleichen Zeit.
Das waren bekannte Sprachen.
Ja, du sprichst eine Sprache und 6, 10, 15 verschiedene Sprechenden verstehen es genauso, als hätte er es gerade auf Portugiesisch gesagt. Nein, er hat es nicht gesagt, er hat es auf Englisch gesagt, aber du weißt, was ich meine. Das wäre wirklich super verwirrend und genau deshalb sagten sie, sind die Leute betrunken oder wie ist das überhaupt möglich?
Und das ist genau das, was passiert ist, denn sie sagten, wir hören es in unserer eigenen Sprache.
Genau.
Sie sprachen Griechisch oder was auch immer und die Menschen hörten es in ihrer eigenen Sprache, die wunderbaren Werke Gottes.
Wir haben tatsächlich ein Video dazu. Wir blenden es hier ein. Es geht um das Zungenreden, falls ihr euch dafür interessiert. Und natürlich wird der Chat dazu explodieren. Dieses Thema sorgt immer für Diskussionen. Aber schaut es euch an, vertraut mir. Ich bin sicher, dass ihr es lieben werdet.
Wenn ich noch einen letzten Gedanken hinzufügen darf. Ich denke, es gibt zwei Sichtweisen auf das Zungenreden. Die eine ist genau das, was du erwähnt hast. Jemand spricht in seiner eigenen Sprache, aber alle anderen hören es in ihrer Sprache. Dann gibt es auch andere Texte, zum Beispiel in 1. Korinther, die von unbekannten Zungen sprechen. Und da gibt es eine Debatte. Ist diese unbekannte Zunge einfach unbekannt für mich, aber nicht für jemand anderen? Oder ist es die Sprache der Engel? Das sind die beiden Hauptansichten. Ich denke, wenn man von der Apostelgeschichte ausgeht, kann man 1. Korinther recht gut erklären. Aber wenn man nur 1. Korinther betrachtet, ohne die Apostelgeschichte, dann würde man es eher andersrum interpretieren.
Und heute mit ChatGPT und Google Translate, also wir brauchen das nicht.
Aber der Geist hat ja auch andere Gaben gegeben. Das war nur eine. Es ist nicht die einzige Gabe, die gegeben wurde.
Also erzähl mir ein bisschen mehr über diese Person. Du hast begonnen, regelmäßig mit ihr über eure Erfahrungen zu sprechen. Du hast ihr erzählt, was du gesehen und erlebt hast. Und Sie ist sich dessen bewusst. Wie kommt sie da heraus?
Direkt nach dieser ersten Erfahrung begann sie, den Herrn näher zu kommen. Aber wie ich schon erwähnt habe, fing sie auch an, mehr dämonische Belästigungen und Besessenheiten zu erleben. Fast jede Woche. Und ich wurde ihre Zimmerkollegin und wir hatten noch eine andere Mitbewohnerin, die immer wieder zu ihr ging und für sie betete. Irgendwie sprach der Heilige Geist zu ihr und sagte ihr, dass es Dinge in ihrem Besitz, in ihrem Haus gibt, die sie zerstören muss. Weil die Dinge in ihrem Besitz besessen sind, wird ihr Besitz zur offenen Tür für Dämonen, die immer wieder kommen können. That demons could come or keep coming in. And während wir diese Dinge zerstörten und sie gleichzeitig vom Heiligen Geist überführt wurde, sie zu bekennen oder Gott zu übergeben, traten diese dämonischen Besessenheiten und Belästigungen nach und nach immer seltener auf. Und ich erinnere mich an eine Situation. Sie war gerade dabei, schlafen zu gehen, und ich machte mich auch bettfertig. Irgendwie spürte ich, dass etwas nicht stimmte.
Was meinst du damit?
Sie wirkte sehr ernst, unruhig.
Nervös?
Nervös, ja. Sie zappelte herum. Und ich sagte zu ihr, könntest du mir helfen, das Licht auszumachen, damit wir schlafen gehen können? Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Also stand ich auf, betete, bekannte meine persönlichen Sünden und machte mich bereit für den geistlichen Kampf. Dann ging ich zu ihrem Bett und fragte sie, hey, geht es dir gut? Und dann sagte sie, sie kommen, lauf. Ja, sie sagte mir und den anderen, dass wir weglaufen sollen. In diesem Moment spürte ich Angst. Aber dann sagte ich, nein, Jesus ist hier. Ich werde nicht rennen. In diesem Moment, als ich das sagte, war es nicht mehr sie. Sie sprang aus dem Bett. Zum Glück holte ich meine anderen Freunde aus den anderen Zimmern, um ihr zu helfen. Wir hielten sie fest und begannen, die Dämonen im Namen Jesus zu vertreiben. Das waren noch die frühen Phasen, in denen wir lernten, wie man Befreiung durchführt. Ich erinnere mich noch daran, wie wir sangen und Bibelverse sprachen und Dämonen riefen, legt euer Schwert nieder. Aber wir sangen weiter und hielten an den Bibelversen fest, weil wir wussten, dass das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, so mächtig ist, dass sie es nicht hören wollten. Und sie schrien einfach weiter und flehten uns an, aufzuhören. Und weißt du, besessene Menschen können unglaublich stark sein. Und ich wusste, dass ich sie nicht alleine festhalten konnte. Also betete ich, Herr, kannst du sie bitte für mich festhalten? Lege die Hand deiner Engel auf sie, damit sie sich nicht bewegen oder entkommen kann. Und obwohl ich sie kaum berührte, konnte sie sich nicht rühren.
Wow. Ja. Ich wünschte, du hättest sehen können, was in diesem Moment geschah. Du weißt, was ich meine?
Es gab auch Zeiten, in denen sie sagten, warum seid ihr hier? Aber sie sprachen nicht wirklich zu uns, sondern eher so, als ob sie sagten, lass uns in Ruhe, stört uns nicht. Wir wussten jedoch, dass Gottes Gegenwart oder seine Engel bei uns waren.
Ja, und ich frage mich wirklich, wenn wir einmal im Himmel sind, wissen diese Wesen dann, wer die anderen sind? Ist es so, als ob sie sagen, oh nein, nicht du schon wieder, Bob? Ich meine, sie haben ja früher miteinander gelebt, oder? Sind sie in ihrem jetzigen Zustand unkenntlich oder nehmen sie einfach nur wahr, auf welcher Seite jemand steht? Oder ob auf der Seite Satans oder Gottes? Vielleicht sehen sie nur, da ist jemand auf Gottes Seite. Ja, das ist eine gute Frage. Wow.
Und noch was Interessantes. Du weißt ja, wie in Disney-Filmen immer gesungen wird. Erinnerst du dich an Frozen 2? Da gibt es diese rufende Geister. Das war damals ein großes Ding. Und genau diese Melodie hörten wir. Die Dämonen sangen sie. Wir wussten, dass sie diese Melodie nutzten, um andere Dämonen zu rufen, damit sie
herkommen und helfen.
Ja, manchmal mussten wir ihnen befehlen, damit sie aufhören. Sie bewegen ihre Hände auch auf eine bestimmte Weise, die darauf abzielte, weitere Dämonen zur Verstärkung zu rufen.
Wow, das ist ein krasser Gedanke. Viele Menschen, die diese Lieder schreiben, bekommen durch sie Inspiration. Man hört eine Melodie, lässt sich davon inspirieren und setzt sie in Musik um. Aber wer inspiriert sie? Ist es der Heilige Geist, der sagt, das ist die Melodie für dieses Lied? Ich kann mir vorstellen, dass es eine umgekehrte Version davon gibt. Melodien und Klänge, die Dämonen mögen oder auf die sie reagieren. Zum Thema Musik sage ich den Leuten immer, wenn man sich eine babylonische Anbetungszeremonie anhören würde, ich garantiere dir, es ist wie bei den VMAs. Es klingt wahrscheinlich ähnlich. Kleine Riffs, Melodien und solche Dinge. Ich würde denken, wow, das klingt genau wie Kanye West. Aber ich bin mir sicher, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen diesen beiden Klangwelten gibt.
Deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, was man sich anhört. Ja, und sie hat viele andere Erfahrungen gemacht und in solchen Situationen wird sie manchmal entmutigt und will aufgeben. Aber es gibt Menschen, die im Hintergrund für sie beten und für sie eintreten. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend, wenn jemand mit Besessenheit oder dämonischen Belästigung zu kämpfen hat. Eine Gruppe von Menschen, die betet und für sie eintritt.
Jetzt mal eine seltsame Frage. Ich bin ein Videotyp. Und heutzutage hat jeder eine Kamera in der Tasche. Ist es nicht verlockend, die Kamera rauszuholen und den Leuten zu zeigen, was da passiert?
Nein.
Nein, daran denkt man gar nicht.
Ist es nicht so, dass man sagt, ja, ich werde es jetzt filmen und jemandem zeigen?
Nein, wir haben das nie gefilmt.
Ich weiß nicht, ob das jemanden, der gerade unter dämonischer Unterdrückung leidet, völlig verängstigen würde. Aber es scheint einfach...
Ich denke, wenn man mitten in der Situation steckt, ist der einzige Fokus, Herr, hilf mir. Man versucht, so eng wie möglich mit dem Herrn verbunden zu sein und zu beten und um seine Gegenwart zu bitten. Man spürt die Präsenz von etwas, das einem weit überlegen ist und allein durch seine Anwesenheit eine gewisse Angst im Herzen auslöst. Man kann es vielleicht nicht sehen, aber durch die Art, wie es durch sie spricht und wie es sich äußert, wird diese Macht spürbar. Bei ihr war es besonders das Schreien, das alle am meisten erschreckte. Wir haben noch mit jemand anderem gearbeitet, über den wir wahrscheinlich gleich sprechen werden. Bei dieser Person übernahm sie die Kontrolle und es gab eine Vielzahl von Stimmen. Sie griffen alle an.
Zur selben Zeit?
Nein, nicht alle gleichzeitig. Aber sie wechselten sich darin ab, zu kritisieren, zu attackieren und dich niederzumachen. Das war ein anderer Ansatz als bei der Person, über die wir gerade sprechen. Diese war viel aggressiver, schrie und kämpfte körperlich. Die andere hingegen nutzte Worte, um die Angst zu verbreiten und die Menschen so weit zu bringen, dass sie dachten, ich will das nicht mehr, ich will einfach nur weg.
Hatte sie in ihrem eigenen Leben damit zu kämpfen, also dass sie selbst sehr kritisch gegenüber anderen war?
Oh ja, auf jeden Fall. Das war etwas, womit sie aufgewachsen war oder das einfach ein Teil ihrer Natur geworden war. Wenn ich noch etwas hinzufügen darf zu dem, was Sabrina gesagt hat. In jener Nacht, als sie kamen, wir haben das wahrscheinlich 10 bis 15 Mal in diesem Jahr durchgemacht. Sie riefen mich dann jedes Mal. Und ich bin manchmal mitten in der Nacht dorthin gefahren. Als ich dem Haus näher kam, begann sie zu schreien und rief, ich will ihn nicht, schafft ihn weg, lasst ihn nicht rein, ich hasse ihn. Sie schrie einfach los, vielleicht eine Meile, bevor ich überhaupt ankam. Während sie festhielten oder versuchten, die Dämonen auszutreiben, fingen die Dämonen an zu sagen, ich hasse diesen Typen.
Das wäre ein großartiger YouTube-Titel. Dämonen hassen diesen Typ. Weißt du, was ich meine?
Ja. John Constantine. Niemand hat was gegen ihn. Aber man geht nicht auf sie ein, oder? Man folgt Jesu Beispiel. Man spricht nicht mit ihnen, man kommuniziert nicht mit ihnen.
Wir gebieten ihnen.
Ihr gebietet ihnen.
Ja, wir gebieten ihnen, aber wir lassen uns nicht auf Diskussionen oder Provokationen
ein. Wenn sie versuchen, dich anzugreifen oder herabzusetzen.
Wir ignorieren das. Wir befehlen ihnen einfach zu schweigen oder wir sprechen Bibelverse aus und gebieten ihnen. Also es geht wirklich darum, ihnen zu gebieten, aber wir versuchen definitiv nicht, ein Gespräch mit ihnen zu führen.
Ja, Jesus hat das auch klar gemacht.
Aber sie versuchten natürlich mit uns zu sprechen.
Klar.
Sie versuchen wirklich, dich zu provozieren.
Sie wollen dich in ein Gespräch hineinziehen.
Genau. Und ja, das war etwas, das oft passierte. Für mich persönlich war dieses Jahr wirklich geprägt von dem, was sie meiner Frau angetan hatten. Ich war völlig darauf fokussiert, es ihnen heimzuzahlen, Rache zu nehmen für das, was sie getan haben, indem ich anderen helfe. Das war meine große Entschlossenheit, mich damit auseinanderzusetzen. Mit den Jahren hat sich das verändert. Es ist mehr so geworden, dass ich mir wünsche, ich müsste mich nicht damit befassen. Aber ich tue es, weil ich mich dem Herrn verpflichtet habe. Aber in diesem einen Jahr war es einfach pure Entschlossenheit. Ich denke, sie wussten das und deshalb hassten sie mich so sehr. Sobald ich ankam, war es wirklich ein harter Kampf. Lasst uns sie loswerden und lasst uns beten und Gott um Hilfe bitten. Aber wir würden nicht gehen, bis wir sie losgeworden sind. Sie wussten also um diese Entschlossenheit, die ich hatte. Es gab eine andere Situation, in der wir eine Befreiung für sie durchführten. Die Dämonen übernahmen und sprachen direkt zu uns, die wir dort waren. Sie sagten, wir hassen euch, wir hassen die Arbeit, die ihr tut, und wir werden euch zerstören. Dann stürmte sie plötzlich auf mich zu, und es war, als wäre eine unsichtbare Wand da. Sie prallte einfach ab, obwohl nichts Physisches zwischen uns war. Es war so wie zwischen dir und mir, aber sie konnte mich nicht erreichen. Sie rannte los, während sie besessen war, und dann stoppte sie einfach. Sie konnte sich nicht weiter bewegen. All diese Erlebnisse halfen uns zu verstehen, dass wir nichts zu fürchten haben. Wenn unser Leben in Ordnung ist mit dem Herrn, wenn wir unsere Sünden bekennen, bevor wir in diesen Kampf gehen, dann ist es der Herr, der diesen Kampf führt. Und wenn sie irgendwas Aggressives versuchen, dann steht ein Engel des Herrn zwischen ihnen und uns, die ganze Zeit.
Ich denke, das ist eine wirklich wichtige Erkenntnis, während ich dir hier zuhöre. Ich denke da an Darstellungen, die ich in Filmen gesehen habe. Dort sprechen sie immer mit ihnen. Und ich denke, für mich sind Filme im Grunde nichts anderes als Verhaltensmodellierungen. Man sieht, wie jemand anderes sich in einer bestimmten Situation verhält. Und wenn man dann selbst in eine ähnliche Situation gerät, verhält man sich entsprechend. Wenn in Filmen ständig mit ihnen gesprochen wird, Informationen ausgetauscht werden oder versucht wird, etwas aus ihnen herauszubekommen, dann lernt man damit dem Publikum unterbewusst, du musst mit ihnen kommunizieren. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man genau das nicht tut. Es gibt eine klare Grenze. Der Kampf ist nicht zwischen dir und ihnen, der Kampf ist zwischen ihnen und Gott.
Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass es ihr Wort gegen Gottes Wort ist. Wenn man mit ihnen ins Gespräch geht, was wollen sie dann tun? Sie wollen lügen. Das ist ihr Wesen. Sie wollen lügen.
Es gibt keinen Sinn darin, mit jemandem zu reden, der ständig lügt.
Sie wollen deinen Geist mit Lügen füllen, um dich zu entmutigen, wütend zu machen oder anderwärtig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Deshalb geht es am Ende darum, was ist wichtiger, ihr Wort oder Gottes Wort? Gottes Wort ist wichtiger. Das ist das Wort, dem wir zuhören.
Aber das heißt nicht, dass man nicht herausfinden muss, wo die offenen Türen sind. Es gibt eine Methode, besonders im pfingstlichen Bereich, bei der man Dämonen befiehlt, ihre legalen Rechte offenzulegen, also preiszugeben, worauf sie Anspruch erheben. Das war etwas, womit wir uns am Anfang beschäftigt haben. Wir haben darüber gelesen und es ausprobiert. Aber mit der Zeit haben wir gelernt, dass sie, wie du gesagt hast, lügen. Selbst wenn du ihnen im Namen Jesu befiehlst, die Wahrheit zu sagen, werden sie trotzdem lügen.
Wenn du sie also fragst, was ist eure stärkste Festung, dann können sie dich einfach belügen?
Ja, deshalb haben wir aufgehört, das zu tun. Stattdessen verlassen wir uns auf den Heiligen Geist. Wir bitten den Heiligen Geist, uns und die betroffene Person zu führen. Manchmal kommt die Eingebung zu uns, manchmal zur Person selbst. Und dann weiß sie, was sie bekennen muss. Manchmal dauert das viele Tage.
Ihr richtet eure Appelle an das Opfer, nicht an das Wesen.
Vor allem an den Heiligen Geist. Wir bitten den Heiligen Geist, dem Opfer die richtigen Eingebungen zu geben. Aber natürlich versuchen die Dämonen, das zu verhindern. Deshalb dauern solche Befreiungen oft 6 Stunden oder noch länger. Sie versuchen, die Person zum Einschlafen zu bringen, sie zu würgen oder sie anderweitig zum Schweigen zu zwingen. Sie tun alles, um sie davon abzuhalten, diesen Prozess durchzugehen. Nochmal zur Frage, warum bekennen Sie es nicht einfach, wenn es doch so leicht ist? Oft liegt es daran, dass Sie in einer Art alternativer Realität leben. Sie sind in einer Illusion gefangen. Deshalb ist es so wichtig, Sie zu beraten und Ihnen klarzumachen, ich weiß, dass du denkst, das sei real, aber du kannst diese Illusion durchbrechen. Es ist wie eine Nebelwand, eine Täuschung, unter der Sie leben. Vielleicht können wir an dieser Stelle über eine andere Person sprechen, mit der wir gearbeitet haben. Sie war nicht besessen, aber sie hatte 7 Jahre lang mit dieser Last gelebt. Und all das geschah während der Pandemie. Sie war zudem eine unserer Bibelarbeiterinnen. Sie hatte 7 Jahre lang mit dem Wissen gelebt, dass sie eine Schwangerschaft außerhalb der Ehe hatte, eine Abtreibung vorgenommen hatte und dann dachte, dass Gott sie dafür bestrafen würde. Sie fühlte, dass das eine Konsequenz für ihre Handlungen war und hatte diese Schwere in ihrem Herzen, ein quälender Schmerz. Oft kam es vor, dass sie wochenlang weinen musste, wenn sie Kinder sah. Es war diese Angst, dieser erdrückende Schmerz, der sie einfach quälte.
Die Schuld.
Ja, die Schuld und die Scham. Aber als wir begannen, mit ihr zu reden, und es war wieder so, dass der Herr das Gespräch mit ins Leben rief, wir hatten gerade einem anderen Mädchen mit einer Befreiung geholfen und gingen ringsum und fragten, gibt es irgendeine Zerbrochenheit, über die wir Bescheid wissen müssen, bevor wir mit einer weiteren Befreiung beginnen? Und dann begann sie sich zu öffnen. Und es dauerte 3 Wochen, in denen wir immer wieder Gespräche führten und sie berieten, um ihr zu helfen zu erkennen, dass ein Gott der Liebe nicht so ist, dass Schmerz nicht die Konsequenz von Vergebung ist. Doch sie hatte 7 Jahre lang mit dieser Realität gelebt. Und jedes Mal, wenn sie ein Kind sah, kam der Schmerz zurück und sie weinte. Das war ihr Leben. Das war ihre Realität. Aber während unserer Gespräche über diese 3 Wochen hinweg lernte sie, sich dagegen zu wehren und zu sagen, nein, das ist nicht meine Identität. Sie begann, Bibelverse für sich in Anspruch zu nehmen, die ihr zeigten, dass Jesus sie liebte, dass sie ein Kind Gottes war. 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und sie fing an, diese Worte immer wieder für sich zu beanspruchen, bis diese Wahrheiten ihre bisherige Realität überlagerten. Und genau das macht es so schwer für Menschen, die nicht nur mit Besessenheit, sondern manchmal auch mit Bedrängnis zu kämpfen haben. Diese Angst, dieses Gefühl von Schmerz, das sich so real anfühlt. Aber du sagst mir, dass ich den Schmerz nicht fühlen muss?
Es ist, als wäre eines der grundlegenden Probleme der menschlichen Natur und der fortschreitenden Sünde, dass wir eher den Lügen des Feindes glauben als dem Wort Gottes. Und zurück zur Realität zu finden bedeutet, wieder daran zu glauben, dass Gottes Wort wahr ist.
Ja, aber das Problem ist, wenn wir diese Lügen glauben, geben wir ihnen in gewisser Weise die Erlaubnis, die damit verbundenen Gefühle oder den Schmerz real erscheinen zu lassen. Ein Teil der seelsorgerischen Begleitung und der Hilfe für Menschen, die damit zu kämpfen haben, besteht also darin, ihnen zu zeigen, ich weiß, dass es sich für dich real anfühlt. Ich weiß, dass du das Gefühl hast, es sei wahr. Aber es ist eine Lüge. Und du kannst diese Nebelwand mit dem Wort Gottes durchbrechen. Du kannst sie mit Gottes Wort durchdringen. Und während du beginnst, die passenden Bibelverse für dich in Anspruch zu nehmen, sie ist übrigens auch jemand, der die Bibelschule durchlaufen hat, voller Eifer und Hingabe im Bibeldienst tätig war und nun selbst im geistlichen Dienst steht. Und der Herr hilft ihr, mit dieser Situation umzugehen. Weißt du, das ist nicht jemand, der völlig abgestürzt ist, Drogen nimmt oder Alkoholprobleme hat.
Genau, was so verrückt ist. Ich weiß, dass wir es auch in unserem Land mit solchen Dingen zu tun haben, aber wir sehen es einfach nicht auf diese Weise.
Ja, genau.
Viele Menschen sind ständig in Zauberei, Hexerei verstrickt. Ich meine, wir haben ja gerade erst Halloween hinter uns und man könnte in den sozialen Medien sehen, wie viele Christen behaupten, das sei ein christlicher Feiertag. Ja. Und man denkt sich nur, was? Abgesehen von der Reformation, aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach seltsam, dass sie so etwas befürworten.
Übrigens, eine Sache, die ich in der letzten Sitzung nicht erwähnt habe. In der Nacht des 31. Oktober wurde meine Frau plötzlich panisch wach. Zu diesem Zeitpunkt war sie noch nicht befreit. Sie sagte panisch, dass Hexen um unser Wohnhaus herumfliegen und sie rufen würden, damit sie herauskommt und sich ihnen anschließt. Sie war voller Panik und Angst, denn sie konnte sie kreischen hören, während sie um das Gebäude flogen. Da gibt es eine Legende, die in Saba, besonders in ihrem Stamm, möglicherweise Realität ist. Hexen, die zu bestimmten Zeiten im Monat von Dämonen besessen werden. Was da zu bestimmten Zeiten des Monats passiert, ist, dass die Dämonen kommen und ihren Kopf vom restlichen Körper trennen. Dann fliegen sie mit ihrem Kopf und ihrer Wirbelsäule, während sie einen Besenstiel halten, durch die Nacht. Genau das hat sie gesehen. Sie hörte, wie sie riefen, aufforderten, hinauszugehen, hinunterzuspringen und sich ihnen anzuschließen. Immer wieder riefen sie, du gehörst zu uns, du gehörst zu uns. Wir mussten sofort beten. Ich rief meinen Bruder an und gemeinsam beteten wir für sie. Schließlich ließ der Spuk dann nach.
In dieser Zeit traf ich eine lebensverändernde Entscheidung, als ich in Hollywood lebte. Ich war Barkeeper und die letzte Nacht, in der ich jemals in einem Club gearbeitet habe, war der 31. Oktober. Ehrlich gesagt würde es mich nicht wundern, wenn ich in dieser Nacht besessen gewesen wäre. Es war eine Mischung aus Drogen, Wut und hemmungslosem Exzess. Alle waren völlig betrunken. Am Tag davor hatte ich meinen Chefs gesagt, dass dies meine letzte Schicht sein würde. Ich hasse diesen Tag bis heute, einfach weil er für mich so eine düstere Bedeutung hat. Ich habe zwar keine offensichtlichen Manifestationen gesehen, aber ich konnte spüren, wie sich die Menschen an diesem Tag anders, geradezu böse verhielten.
Ja, es ist wirklich traurig, dass so viele Christen nicht erkennen, wie mächtig und wie dunkel und spiritistisch dieser Tag tatsächlich ist. Ja, das hat mich jetzt an diese Geschichte erinnert.
Also, du hast da noch eine andere Person, mit der du dich gerade befasst. Sind das Menschen, die inzwischen von deiner Arbeit wissen und deshalb gezielt zu dir kommen? Oder handelt es sich einfach um Schüler, die solche Erfahrungen gemacht haben? Oder triffst du Menschen, die in einem weltlichen Zustand leben? Und ist es ein guter Weg, sie aus diesem Zustand herauszuholen, indem du sie in Gottes Werk einbindest und sie so auf diesen Pfad führst?
Ein Teil davon geschieht durch die Bibelschule. Der Herr weiß genau, wer kommen muss. Und wir begleiten sie seelsorgerisch. Viele erleben dort Befreiung. Aber manche erfahren diese Freiheit erst, wenn sie mit der Bibelarbeit beginnen. Sie kämpfen sich durch die 4,5 Monate Bibelschule. Aber sobald sie in den praktischen Dienst gehen, arbeiten wir intensiver mit ihnen zusammen. Und dann erfahren sie dort Siege. Ein Weg führt also über die Bibelschule. Ein anderer Kanal sind Kirchen aus der Umgebung, die gehört haben, dass wir bereit sind zu helfen. Deshalb schicken sie einfach alle Betroffenen zu uns. Wir weisen niemanden ab, der zu uns kommt. Daher wissen die Leute mittlerweile Bescheid. Ein Kanal, über den Menschen zu uns finden, sind also die Kirchen in der Umgebung. Ein weiterer Weg ist, dass wir bereits Menschen aus Pfingstgemeinden geholfen haben, die in Zungen sprechen. Wenn sie dann Befreiung erleben, erzählen sie es weiter und bringen immer wieder neue Freunde zu uns. Das geschieht auch in anderen Konfessionen. Dämonische Besessenheit kennt keine religiösen Grenzen. Sie betrifft alle Glaubensrichtungen. Die Dämonen sind nicht wählerisch.
Nein, sie unterscheiden nicht zwischen den Religionen.
Genau. Wir helfen also jedem, den der Herr zu uns führt.
Und wie läuft das dann ab? Was sind die Mechanismen?
Beim ersten Treffen setzen wir uns mit ihnen zusammen, beten und bitten den Herrn, uns zu zeigen, welche offenen Türen es gibt. Dann beginnt das seelsorgerische Gespräch.
Schritt 1.
Schritt 1 ist, sich hinzusetzen und eine Zeit des Gebets zu haben.
Schritt 0 wäre, dass wir selbst unsere Sünden bekennen, bevor wir uns überhaupt in diese Situation begeben.
Genau. Da beten wir gemeinsam, bekennen unsere eigenen Sünden, bitten den Herrn um seine Gegenwart und darum, dass die Engel des Himmels uns begleiten. Danach beginnt das seelsorgerliche Gespräch. Währenddessen beten wir innerlich weiter und hören aufmerksam auf die Führung des Heiligen Geistes. Wir bitten um Erkenntnis, welche Bereiche im Leben der betroffenen Person offene Türen verursacht haben könnten. Da wir bereits mit vielen Menschen gesprochen haben, kennen wir einige der häufigsten Ursachen. Kindheitstrauma, Sexualität, sexueller Missbrauch oder andere Formen des Missbrauchs, besonders bei Frauen. Dann zerbrochene Familien, Unversöhnlichkeit oder okkultes Zeug. Wir stellen Fragen, aber wir lassen die Person normalerweise erstmal ihre eigene Geschichte erzählen. Und der Heilige Geist führt uns dabei. Dann stellen wir gezielt Fragen, um ein besseres Verständnis zu bekommen. Besonders bei Menschen, die von Legionen von Dämonen geplagt werden, wie das Mädchen, von dem wir in unserem letzten Gespräch erzählt haben. Sie kam zu uns und war seit ihrem 5. Lebensjahr besessen. Irgendwann wurde sie in eine Art Eheschließung mit Luzifer geführt, wodurch Legionen von Dämonen in sie gefahren sind. Im Laufe der Jahre hat Gott ihr nach und nach gezeigt, womit sie sich auseinandersetzen muss. Der Heilige Geist führt sie schrittweise, weil sie es wahrscheinlich nicht ertragen könnte, alles auf einmal loszuwerden. Oder es würde einfach viel zu lange dauern. Wir haben es natürlich versucht. Einmal haben wir 16 Stunden am Stück mit ihr verbracht, durch die Nacht bis in den nächsten Tag. Aber mit der Zeit haben wir dazugelernt.
Man möchte nicht erschöpft sein dabei.
Nein, denn eines ihrer Hauptziele ist es, uns zu erschöpfen, uns zu frustrieren und uns so weit zu bringen, dass wir aufgeben. Bei ihr haben wir erkannt, dass es so viele Dämonen gibt, dass nur der Herr weiß, wann und wie er sie dazu bringt, sich bestimmten Themen zu stellen. Erst vor kurzem hat sie sich mit einigen weiteren Dingen auseinandergesetzt, nachdem wir aus einem Buch eines ehemaligen Satanisten mehr über andere Arten von offenen Türen gelernt haben. Erfahrungen, die sie gemacht hatte, von denen wir aber nichts wussten. Dadurch konnten wir sie gezielt beraten. Wir lernen also ständig dazu, während wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, um Menschen richtig zu begleiten.
Gibt es diese Gefahr, dass diese Wesen sozusagen überspringen?
Das ist eine Frage, die viele beunruhigt. Ich selbst hatte früher auch Angst davor. Jeder hat diesen Gedanken im Kopf, die Geschichte von den Söhnen des Skevas, die von Dämonen angegriffen wurden. Meine Antwort darauf ist meist, wenn die Dämonen in dich hineinfahren könnten, würden sie nicht darauf warten, dass du erst einer besseren Person begegnest.
Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen und das ist eigentlich eine sehr treffende Antwort. Das hat mir tatsächlich viel Trost gegeben, ja. Sie brauchen nicht unbedingt eine ganz bestimmte Situation, um das zu tun.
Ja, aber warum können sie es dann doch? Nun, wenn du unvergebene Sünden hast oder wenn der Heilige Geist dich auffordert, dich mit etwas auseinanderzusetzen und du es ignorierst. Wenn du in eine solche Situation mit Selbstvertrauen, aber ohne geistlichen Schutz gehst, dann werden sie dich eine Lektion lehren.
Sie haben ihn also verprügelt und nackt nach Hause geschickt. Das ist so eine seltsame Geschichte, oder?
Ja, es ist wirklich eine merkwürdige Geschichte. Aber ich glaube, sie zeigt aus einer geistlichen Perspektive sehr viel. Man muss sich das mal vorstellen. Sie wurden fortgeschickt mit gesenktem Kopf und ohne Kleidung. Ich will das nicht übermäßig geistlich oder symbolisch auslegen, aber im Grunde genommen hatten sie kein Gewand der Gerechtigkeit mehr. Sie waren ohne Schutz. Denn sie sind diesen Mächten begegnet, haben versagt und was bleibt ihnen da noch? Genauso will Satan uns alle zurücklassen. Genau. Von Anfang an, was versucht Satan immer zu tun? Er versucht, Gottes Volk bloßzustellen. Und was tut Gott? Er versucht, sie zu bedecken.
Das erste bewusste Erlebnis, das wir in der Bibel haben, ist die Erkenntnis der eigenen Nacktheit. Und das Bild am Ende der Bibel ist, dass Gott uns bedeckt, damit unsere Nacktheit nicht sichtbar wird.
Das ist auch die Botschaft an Laodicea. Du bist nackt, aber du merkst es nicht und du musst bedeckt werden.
Bei ihr war es so, dass es einfach zu viele Dämonen waren. Deshalb brauchte es eine lange Zeit. Wenn es nicht so viele sind, bekommt man oft schneller ein gutes Gefühl für die Situation. Oft reichen ein oder zwei Seelsorgegespräche aus. Dann beginnt aber der Kampf, sich gegen diese falsche Realität zu stellen, Bibelverse zu beanspruchen, sich auch daran zu erinnern, sie auszusprechen. Denn für die betroffene Person ist diese Realität ja völlig normal. Das Herz unserer Freundin war 7 Jahre lang von Schmerz erfüllt. Für sie war das einfach Normalität. Ihr zu sagen, dass sie diese Identität ablegen und im Namen Jesu zurückweisen soll, dass sie Bibelverse dagegen aussprechen soll, das war für sie schwer. Sie hat es einfach immer wieder vergessen. Und genau deshalb hat es so lange gedauert. Sobald sie sich erinnerte, dann wies sie es zurück, betete und befahl den Dämonen zu gehen. Und dann verschwand es tatsächlich.
War das einer der Gründe für die Idee von Musikversen, damit man sich an das Wort Gottes erinnern kann?
Ja, genau.
Das war der letzte Gedanke dahinter. Lass uns etwas schaffen, das sich im Kopf festsetzt. So wie das ABC-Lied. Jeder lernt das Alphabet mit diesem Lied. A, B, C, D, E, F, G. Und genauso kann man Bibelverse mit kleinen Hymnen und Melodien lernen.
Ja, genau. Und der Heilige Geist bringt es uns ins Gedächtnis, je öfter wir es singen. Wenn wir es in der Gemeinde singen, außerhalb der Gemeinde, zu Hause, dann wird es Teil unserer Realität. Und der Heilige Geist beginnt, diese falsche Realität aufzulösen, die die Dämonen über Jahre hinweg geschaffen haben. Und das gilt nicht nur für Besessenheit. Das ist genau dasselbe, wenn es um Wut geht.
Um Angst.
Um Lust oder Stolz.
Und interessanterweise gibt es für all das auch Dämonen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der immer wieder sagt, ich will mich umbringen. Mein Leben hat keinen Wert. Und ich musste sie daran erinnern, das ist nicht dein Gedanke. Du bist nicht geboren, um dich selbst zu töten, richtig? Ja, also du musst diesen Gedanken zurückweisen. Das ist nicht dein Gedanke. Du musst diesen Geist zurückweisen und sobald du das tust, wird er verschwinden.
Ja, wir haben tatsächlich einen psychologischen Mechanismus in uns, der sich Selbsterhaltung nennt. Und es ist erstaunlich, was der menschliche Körper tun kann, um zu überleben. Es ist so eine Art Standardmodus. Wenn du verletzt wirst oder was auch immer passiert, dein Körper schaltet in diesen Überlebensmodus.
Ja, und dieser Gedanke, sich selbst zu schaden, widerspricht Gottes Plan. Jeremia 29,11 sagt, dass Gottes Plan ist, uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Eine Zukunft bedeutet Leben, richtig?
Genau, also du fragst nach einem Bekenntnis. Du beginnst, sie durch diesen Prozess zu führen, ob es etwas in ihrem Leben gibt. Und was tust du dann?
Ja, sorry, lass uns nur kurz zurückspulen. Erstmal beginne ich mit meinem Zeugnis, damit sie sich wohler fühlen. Ich weiß, was sie durchmachen und das schafft eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das funktioniert bei mir. Danach, nach dem Gebet, gehen wir in die Seelsorge. Und wenn wir dabei auf bestimmte Themen stoßen, warte ich nicht bis zum Ende des Gesprächs. Direkt vor Ort, wenn eine offene Tür offensichtlich wird, zum Beispiel wenn jemand sagt, ich hasse diese Person, ich kann ihr nicht vergeben, dann sage ich ihnen, dass das eine sehr mächtige offene Tür ist. Du sagst ihnen, du musst das bekennen, wenn du frei sein willst. Willst du frei sein? Wenn sie es bestätigen, knien wir gemeinsam nieder und sie bekennen es direkt. Nachdem sie ihr Bekenntnis beendet haben, zum Beispiel Sacharja, Vers 2 oder einen anderen passenden Vers, und dann befehle ich dem Dämonen zu gehen. Weil sie bekannt haben, muss er weichen.
Hast du jemals mit nicht aufrichtigen Bekenntnissen zu tun?
Non-genuine confession.
Definitiv. Aber häufiger ist nicht das Problem, dass das Bekenntnis nicht echt ist, sondern dass sie nicht genau verstehen, wie sie bekennen sollen oder was sie überhaupt bekennen. Manchmal hat es auch ihr Herz noch nicht wirklich erreicht oder sie begreifen noch nicht die Tiefe dessen, was sie sagen. Dann bekennen sie nur allgemein, aber das Problem bleibt bestehen und die Dämonen kommen wieder zurück. Ein anderer Punkt, den ich in meiner Bibelschule behandle, ist, Unglaube ist der Feind des Glaubens. Wenn jemand bekennt, aber nicht wirklich glaubt, dass Gott ihn befreien kann oder dass er diese Last loswerden kann, dann bleibt er gefangen. Besonders das Thema Unversöhnlichkeit ist sehr mächtig. Gerade für Menschen, die Missbrauch erlebt haben oder generell Schwierigkeiten haben zu vergeben. Ihnen zu sagen, dass sie vergeben können und dass Gott ihnen die Kraft dazu gibt. Du musst nicht aus eigener Kraft vergeben. Diese Vergebung, genau wie der Glaube an Jesus von Jesus kommt und die Liebe Gottes von Gott, kommt auch Vergebung von Gott. Das ist jedoch für viele ein sehr fremdes Konzept. Und es kann Wochen oder sogar Monate dauern, bis es wirklich verstanden wird. Oft muss Gott sie durch viele verschiedene Situationen führen, damit es ihnen schließlich klar wird.
Hast du den Eindruck, dass Menschen oft ihre eigenen Probleme auf Gott projizieren? Zum Beispiel, wenn jemand nicht vergeben will, denkt er dann, Gott wird mir niemals vergeben? Oder wenn jemand voller Wut auf eine andere Person ist, glaubt er dann, dass Gott auch wütend auf ihn ist?
Oh, definitiv. Das ist eine der tiefsten und mächtigsten Gedankenfestungen, die sich in den Köpfen vieler Menschen verankert haben. Da war ein anderer Schüler an der Bibelschule. Er hasste seinen Vater. Sein Vater war Muslim, seine Mutter Christin. Er wuchs also mit zwei Religionen auf, folgte aber seiner Mutter. Doch er verachtete seinen Vater, vermutlich weil dieser sehr streng war und ihn und seine Geschwister hart erzog. Er hatte also diese Angst und der Dämon der Unversöhnlichkeit hatte Besitz von ihm ergriffen. Jedes Mal, wenn er den Gebetsruf aus der Moschee hörte, überkam ihn eine tiefe Furcht. Er war wie gelähmt und wusste nicht, was er tun sollte. Während unserer Seelsorge zeigte ihm der Heilige Geist, dass sein Vater, so wie er ihn behandelt hatte, selbst dasselbe von seinem eigenen Vater erfahren hatte. Und davor war es genauso. Ein wichtiger Teil der Seelsorge besteht darin, den Menschen zu helfen, Empathie zu entwickeln und zu erkennen, die Person, die dir das angetan hat, ist selbst ein Opfer der vorherigen Generation. Das nennen wir generationale Sünden. Sie setzen sich fort. Die Täter hassen oft das, was sie tun. Aber sie können es nicht ändern, weil sie selbst durch das, was sie erlebt haben, geformt wurden. Deshalb werden viele junge Mädchen, die als Kinder sexuell missbraucht wurden, später Prostituierte. Sie verabscheuen, was ihnen passiert ist, und doch scheinen sie sich diesem Schicksal nicht entziehen zu können. Es ist so tief in ihrer Identität verankert.
Wahrscheinlich der Dämon der Unvergebenheit. Du kannst dich nicht ändern, dies und das.
Unsere Seelsorge hilft dabei, diese Lügen zu entlarven und den Menschen zu zeigen, Gott ist ein Gott der Liebe, auch inmitten unserer Kämpfe. Warum ist er ein Gott der Liebe? Denn der Dämon hätte dich in diesem Moment zerstören und töten wollen. Aber Gott hat dich bewahrt. Lange genug, damit wir uns treffen konnten und damit jetzt Heilung geschehen kann. Doch Gott wusste in seiner Weisheit genau den richtigen Zeitpunkt. Und ja, es gab Erfahrungen, durch die du gehen musstest. Das Warum werden wir erst im Himmel erfahren. Aber Gott war die ganze Zeit da.
Ich habe einmal gehört, dass wir unser gesamtes Leben damit verbringen, die ersten 7 Jahre unserer Kindheit zu verarbeiten. Die Fehler, die unsere Eltern damals gemacht haben, oft wegen ihres eigenen emotionalen Gepäcks, begleiten uns oft ein Leben lang. Und es ist wahr, Menschen sind Menschen. Wir neigen dazu, einen Täter nur als Täter zu sehen. Aber sie tragen genauso Lasten mit sich wie wir. Es kann schwer sein, eine solche Person mit anderen Augen zu betrachten, so wie Gott sie sieht. Wir wollen sie oft als rein böse sehen. Wir wollen all die Schuld, die Scham und die Last der Übertretung auf sie projizieren. Aber in Wahrheit arbeitet Gott auch an ihnen. Er versucht, sie zu gewinnen und sie zu heilen, sie zur Umkehr und Vergebung zu führen. Und ja, das ist schwer.
Es ist sogar fast unmöglich, weil die Dämonen genau diese negativen Gedanken verstärken oder überhaupt erst erzeugen. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der in diesen Kreislauf eingreift. Oft braucht es jemanden, der uns hilft, das zu verstehen. Als ich ihm das erklärte und der Heilige Geist in ihm wirkte, brach er zusammen und weinte. Seine Perspektive veränderte sich völlig und er begann für seinen Vater zu beten. Und dann brachte der Heilige Geist ihm plötzlich Erinnerungen zurück. Erinnerungen daran, dass sein Vater gar nicht so schlimm gewesen war, wie er dachte. Die Dämonen hatten ihn nur auf ein oder zwei schlimme Erlebnisse fokussiert und all die guten Momente vergessen lassen.
Ja, wenn wir an unserem Schmerz festhalten, ist das eine Möglichkeit, unseren eigenen Ärger und unsere Verbitterung zu rechtfertigen. Stattdessen sollten wir einfach loslassen.
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Denn wer von uns hat keine Vaterprobleme, oder? Ich meine, es gibt so viele Menschen mit schwierigen Beziehungen und ich bete oft, Herr, hilf mir, meine Beziehungen zu meinen Kindern anders zu gestalten. Aber ich denke, es ist entscheidend zu erkennen, dass die dämonische Welt uns auf bestimmte Dinge fokussieren will, um unser Denken zu formen. Doch wenn man sich wirklich hinsetzt und darüber nachdenkt, dann merkt man, dass es auch viele positive Momente gibt. Habe ich mich nur auf die schlechten Erlebnisse mit meinem Vater konzentriert? Ich will nichts entschuldigen, es gibt sicher gute Gründe dafür, aber das ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Du hattest einige Bibeltexte erwähnt, willst du darauf eingehen?
Ja, ich denke, zum Abschluss möchte ich die geistlichen Waffen teilen, die Gott uns gegeben hat. Wenn uns dieser geistliche Kampf bewusst wird, der da tobt, dann können wir diese Waffen einsetzen, zum persönlichen Gebrauch oder um anderen zu helfen. Also ich werde jetzt ein paar kurze Punkte durchgehen. Es gibt 8 zentrale Punkte, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber das sind die, die wir normalerweise mit den Menschen durchgehen. Der erste ist der Name Jesu, dann die Waffenrüstung Gottes, das Schwert des Geistes, das Blut Jesu, das Gebet, das persönliche Zeugnis, Gotteslob und Gesang. Ich werde dazu ein paar Bibelstellen nennen. Zum Namen Jesu gibt es viele Bibelstellen, aber eine, die ich besonders hervorheben möchte, ist Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das bedeutet, wenn wir kämpfen, beten oder Dämonen Befehle geben, müssen wir es im Namen Jesu tun, denn wir selbst haben keinerlei Autorität über Dämonen. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir ihnen befehlen zu schweigen oder eine Person freizugeben, tun wir das allein im Namen Jesu. Eine weitere wichtige Stelle ist Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich beuge jedes Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
Das ist also eine Erinnerung für Dämonen. Dies ist euer Herrscher, euer Befehlshaber.
Ja, und wir rufen den Namen Jesu an, um ihn zu gebieten. Wir können ihn nur im Namen Jesu gebieten.
Das ist ein wichtiger Punkt. Als ich am Anfang meines Dienstes stand, habe ich oft einfach Amen gesagt, wenn ich betete. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen und gesagt, du solltest wirklich im Namen Jesu beten. Und das stimmt, in diesem Namen liegt Kraft.
Ja, nächster Punkt. Eigentlich noch unter dem ersten Punkt. Weil im Namen Jesu Kraft liegt, müssen wir Dämonen in seinem Namen zurechtweisen. Jesus selbst hat uns das gelehrt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Oder Apostelgeschichte 16, Vers 18, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi aus ihm auszufahren, als Paulus einen Dämonen austrieb. Wenn wir diese Bibelstellen zusammennehmen, sehen wir, dass Jesus uns die Autorität gegeben hat zu sagen, Satan oder böse Geister, ich weise euch im Namen Jesu zurecht. Wenn sie nicht gehorchen, müssen wir unsere Herzen prüfen oder andere Bibelstellen hinzuziehen. Aber das kommt gleich noch. Wenn wir im Namen Jesu austreiben und die Dämonen weigern, sich zu gehen, gibt es normalerweise 2 Gründe. Entweder du hast Sünden noch nicht bekannt und Gott sei Dank haben die Dämonen dich noch nicht angegriffen. Oder die betroffene Person hält noch an etwas fest. Entweder weiß sie nicht, was sie loslassen muss, oder sie widersetzt sich bewusst. Dazu fällt mir eine Geschichte aus Australien ein, die uns eine Frau erzählt hat, die uns beraten hat. Sie war auch diejenige, die durch die Befreiung meiner Frau geführt hat. Sie hatte einmal wochenlang versucht, einer Person zu helfen, einen Dämon auszutreiben. Sie betete und fragte, Herr, warum kommen Sie nicht heraus? Schließlich gab ihr der Herr den Eindruck, direkt mit dem Mann zu sprechen und zu fragen, was gibst du nicht auf? Warum willst du nicht wirklich frei werden? Du sagst, du willst von der Belästigung befreit werden, aber du akzeptierst Jesus nicht und lässt ihn nicht handeln. Er sagte, okay, ganz offen, ich bekomme staatliche Unterstützung wegen einer psychischen Erkrankung. Wenn ich also geheilt werde und die Dämonen verschwinden, wird die Regierung aufhören, mir Geld zu zahlen.
Oh, wow.
Und ich will meinen Scheck behalten.
Das war seine Sozialhilfe.
Ja, nach dem Begriff habe ich gesucht. Er wollte nicht, dass Jesus ihn völlig befreite, weil er dann befürchtete, wieder arbeiten zu müssen. Und er liebte es, das Geld zu bekommen.
Zumindest erkannte er das selbst. Das ist ein guter erster Schritt.
Schon, ja. Aber dann sagte sie, komm wieder, wenn du bereit bist zu arbeiten. Und wenn du Jesus wirklich erlauben willst, dich zu befreien. Der nächste Punkt ist die Waffenrüstung Gottes. Wir kennen Epheser 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Also müssen wir jeden Tag die Waffenrüstung Gottes anziehen. Was ist die Waffenrüstung Gottes? Wenn wir Epheser 6 lesen, sehen wir, dass es das Wort Gottes in jedem Aspekt unseres Lebens ist. In unserem Denken, unseren Herzen, in dem, was wir essen, in unserem Körper, in dem, wohin wir gehen. Das Wort Gottes muss unser ganzes Leben leiten. Und wenn wir uns nicht vollständig hingeben und Gott bitten, uns mit der Waffenrüstung zu rüsten, dann sind wir nicht geschützt. Ein Teil davon ist auch, sich an das Wort Gottes zu erinnern und Bibelstellen auswendig zu lernen. So können wir uns wappnen. Das ist unser Schutz, oder? Jeden Tag bei unserer Andacht wurde das für meine Frau, mich und meine Kinder sehr real. Jeden Tag müssen wir um Gottes Schutz bitten und sein Wort studieren, es in unseren Herzen bewahren, weil das ein Schutz ist. Aber umgekehrt ist das Wort Gottes auch eine Waffe, nicht nur ein Schutz. Beim Befreiungsdienst wird es zur Waffe. Wenn der Teufel angreift, können wir zurückschlagen. Und wenn er uns Schmerz zufügt, können wir ihn mit dem Schwert der Wahrheit bekämpfen. Wenn also jemand besessen ist, dann greifen wir den Dämon, der diese Person übernommen hat oder sie einschläfert, aktiv an, indem wir Bibelverse zitieren. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und wie zitieren wir diese Schriftstellen? Wir lieben es, Bibeltexte über den Namen Jesu, seine Macht und seine Position im Himmel zu lesen. Die Dämonen hassen das. Es fühlt sich buchstäblich so an, als würden wir sie mit jedem einzelnen Bibelvers über Jesus durchschneiden. Und genau deshalb ist es ein Schwert. Dann haben wir das Blut Jesu. Wir brauchen das Blut Jesu, das uns bedeckt. In Römer 12, Vers 11 heißt es, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Und so müssen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, darum beten, dass das Blut Jesu uns auch bedeckt. Denn wenn die Dämonen uns ansehen, dann sehen sie Perfektion, weil wir durch das Blut Jesu bedeckt sind und es nichts gibt, das sie gegen uns verwenden können. Weißt du, früher hatte ich Angst davor, in eine Befreiungssituation zu gehen. Was, wenn der Dämon anfängt, unsere Sünden auszurufen? Ich hatte schon Geschichten darüber gehört. Tatsächlich ist das in einer unserer Befreiungen passiert. Eine der Bibelarbeiterinnen wurde von den Dämonen direkt mit ihren Sünden konfrontiert. Wir führten gerade eine Befreiung für diese Frau durch, über die wir zuvor gesprochen hatten. Nach einer Weile, mit all den Befreiungen, begannen einige der Frauen im Haus, Groll, Unversöhnlichkeit und Ärger ihr gegenüber zu empfinden. Und als wir dann in die Befreiung gehen, fingen die Dämonen an, genau das zu sagen. Sie hasst mich, sie ist wütend auf mich, sie ist unversöhnlich und erzählte all das auf. Wir mussten sie dann bitten, ihre Sünden sofort zu bekennen und den Raum zu verlassen, weil wir die Befreiung sonst nicht durchführen konnten. Deshalb ist das Blut Jesu ein enorm wichtiger Schutz. Und natürlich das Gebet. Lernen, richtig zu beten. Viele uns wissen, wie man allgemeine Gebete spricht oder um Schutz für sich selbst betet. Aber sie wissen nicht, wie man in Gebeten Verheißungen beansprucht. Und das ist sogar noch kraftvoller. Das haben wir mit der Zeit gelernt, je mehr Befreiungen wir gemacht haben. Der Herr hat uns einfach eingegeben, ihr müsst diesen Text verwenden. Ihr müsst diese Verheißung beanspruchen, als Schutz oder als Waffe.
Aber du musst ihn im Geist haben.
Genau.
Ja, sonst wird er nicht ins Gedächtnis gerufen.
Dann das persönliche Zeugnis. Offenbarung 12, 11 sagt, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Wir müssen also unser Zeugnis teilen, wie Gott uns befreit oder geholfen hat. Das hilft auch unserem eigenen Denken.
Ich kann mir vorstellen, dass es wegen des Krieges im Himmel viele Interaktionen zwischen den Engeln gab. Die guten Engel haben sicherlich eindringlich versucht, die gefallenen Engel zur Umkehr zu bewegen. Die Engel, die diese Wahl trafen und sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen, ignorierten die Wahrheit einfach. Und genau das trennte sie endgültig. Das Zeugnis darüber, wie Gott das Leben eines Menschen verändert hat, ist ein ständiger Tadel für diejenigen, die sich dagegen entschieden haben.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber das macht Sinn. Und dann kommt das Thema Gotteslob. Das ist auch sehr interessant. Man würde nicht sofort denken, dass Gotteslob eine Waffe ist. Aber das ist es. Besonders für Menschen, die besessen sind, ist das wichtig. Oft haben sie mit Depressionen oder Selbstmordgedanken zu kämpfen. Wie kann man solche negativen, mächtigen Gedanken von Dämonen bekämpfen? Man muss ihnen mit Gotteslob entgegnen. Lobpreis für Gott, Dankbarkeit für seine Hilfe, ein Blick auf die positiven Seiten der Situation. Diese Gedanken kommen von Gott. Ich bin auf ein Zitat gestoßen, das perfekt dazu passt. Gott in der Fülle und Aufrichtigkeit des Herzens zu loben, ist ebenso eine Pflicht wie das Gebet. Diese Übungen treiben die Macht Satans zurück. Während wir Gott loben, und da haben wir ganz viele Vorlagen in den Psalmen, wenn wir diese Psalmen aussprechen und bewusst Gott preisen, dann vertreibt das den Dämon der Depression. Das hilft, die negativen Einflüsse zu bekämpfen. Und schließlich das Singen. Das hängt eng mit der Waffenrüstung Gottes zusammen, weil es Bibelverse in unser Denken einprägt. Es ist ein weiterer Kanal, um Gottes Wort in unser Herz zu bringen. Dämonen hassen bestimmte Lieder wie Power in the Blood oder Sound the Battle Cry. Auch Lieder, die direkt aus der Schrift stammen, haben eine starke Wirkung. Gerade wenn jemand beginnt, sich bewusst zu werden, dass er sich in geistlicher Kriegsführung befindet, ist es entscheidend, den Verstand mit Bibelversen zu wappnen. Singen ist dabei die einfachste und auch effektivste Methode, um diese Verse auswendig zu lernen.
Ja, ein ganz praktisches Beispiel dazu. Ein Freund von mir, der eine Bibelschule in Brasilien leitete, hatte einmal ein Mädchen in der Schule, das sich auffällig verhielt. Und zunächst fanden sie es seltsam, doch dann war sie völlig besessen, rollte auf den Boden und schrie. Er wusste nicht, was er tun sollte, also rief er seine Familie dazu. Jeder von ihnen hatte ein Instrument und sie begannen einfach zu spielen und die Besessenheit verschwand völlig. Man hört ja diese Geschichten von David, der für Saul spielte, damit der böse Geist von ihm wich. Musik ist also wirklich ein kraftvolles Mittel, um gegen solche Dinge anzugehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Was für ein Segen. Ein großes Dankeschön auch an Sabrina, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu begleiten. Sogar während du hier sehr beschäftigt bist. Wir freuen uns darauf, noch mehr zu hören. Falls ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, schaut unbedingt bei Musicverse vorbei. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Bibelverse auswendig zu lernen. Und wenn ihr mit David in Kontakt treten wollt, findet ihr seine Kontaktdaten in der Beschreibung. Wenn ihr mit solchen Herausforderungen zu kämpfen habt, oder jemanden kennt, der Hilfe braucht, dann teilt dieses Video und betet für diese wertvolle Arbeit. Vielen Dank.
Thank you guys for watching.
Thank you.
Like and subscribe.
Bye.